Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Sex, Drogen und Operationen sind in seinem Fall der richtige Spruch. Und die Rede ist von Veit Moser. Er ist jetzt einer der anerkanntesten plastischen Chirurgen, auch Nervenchirurgen. Aber sein Leben war nicht immer so vorgezeichnet. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Rebell mit dem Skalpell. Ein bisschen ist es die Geschichte des Prodigal Son. Warum das so ist, das werde ich jetzt gleich Veit Moser fragen und damit schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Dr. Moser, Sie haben ein Buch über 250 Seiten, ich durfte das ja schon vorab lesen, geschrieben, das Ihren Werdegang darstellt. Warum haben Sie so ein Buch geschrieben?
Die Grundlage dafür war vor etwa 1,5 Jahren ein Artikel in der Kronenzeitung, wo ein bisschen so meine Jugend angeschnitten worden ist. Und darauf habe ich 2 Anfragen bekommen, ob man nicht ein Buch über mich schreiben möchte. Und das habe ich aber zunächst abgelehnt, weil ich immer gedacht habe, dass in diesem Buch auch natürlich sehr viel Privates zur Sprache kommt. Und das ist nicht das, was ich jemals haben wollte. Es hat sich dann ein paar Monate später ergeben, dass ich mit meinem besten Freund, einem Urologen, einem Professor Markreiter, zum Abendessen war. Und wir sitzen auf der Terrasse und es kommt ein Herr vorbei und die Herren begrüßen sich. Und man stellt sich vor und dann sagt, das ist der Magister Köpf. Und dann, mein Freund Markus sagt zu mir, das ist der, der vor 7 Jahren mein Buch geschrieben hat. Markus Markreit ist Urologe, hat ein Buch über Männergesundheit geschrieben. Und Mr. Köpf sagt zu mir, sind Sie der Moser, der vor kurzem in der Kronenzeitung diesen Artikel hatte über sein Leben?
Jetzt haben wir schon genügend Werbung für die Konkurrenz gemacht.
Und über Sie sollte man ein Buch schreiben. Dann sage ich zu ihm, Sie sind schon der Dritte, der ein Buch schreiben will. Ich will kein Buch schreiben über mich. Ich bin ja zu wichtig, mein Leben. Sagt er, naja, aber das ist schon interessant. Das könnte auch für Eltern, für Jugendliche durchaus eine Inspiration sein. Und mein Freund Markus hat mich dann überredet, das zu machen. Und so sind wir dann verabredet gewesen und haben dann bei einem längeren Gespräch uns geeinigt über die Eckdaten. Und so ist dieses Buch zustande gekommen.
Es ist ja auch ein wirklich spannendes Buch, weil Sie ein Leben voller Brüche eigentlich schildern. Sie starten, das war mit Prodigal Son gemeint, also ein bisschen der verlorene Sohn, der auszieht, um zu sündigen und dann geläutert als Arzt zurückkehrt. Sie haben einige Sünden quasi durchlebt oder verübt oder wie immer man das ausdrücken kann.
Also ich würde
haben
jetzt
auch
sagen,
öfters Schule gewechselt.
Sünden, ja. Ich war sicherlich ein sehr schwieriger Jugendlicher mit einem außerordentlich starken Willen, der sich relativ wenig geschert hat um das, was man ihm gesagt hat. Obwohl ich eine sehr, sehr strenge Erziehung von meinem Vater genossen habe, war meine Mutter immer die liebevolle war und das ausgebügelt hat. Aber mein Vater war halt jemand, ich komme von einem Bergbauernhof und mein Vater war aber zusätzlich auch Lehrer und der war halt sehr wenig zu Hause, weil er entweder in der Schule gearbeitet hat oder bei uns im Betrieb gearbeitet hat und hat sich eigentlich wenig um die Erziehung gekümmert. Er war halt zum Essen zu Hause und war der Familienpatriarch und irgendwie ist das halt dann dazu gekommen, dass ich dann in Richtung Pubertät gehend zu rebellieren begonnen habe und halt dann, ja, diverse Schulwechsel hingelegt habe und auch meine Schulzeit ist sicherlich nicht die, die es glanzvoll bezeichnet werden kann mit jedes Jahr Nachprüfungen, 35 blaue Briefe in der Oberstufe. Aber es war der Druck von zu Hause schon natürlich da, dass mein Vater gesagt hat, du gehst so lange in die Schule, bis du die Matura hast und es ist mir egal, ob du 17 bist oder ob du 20 bist, du gehst zu lange. Und ich habe schon gewusst, mein Vater ist hart und mein Vater meint das nicht nur und sagt das nicht nur so, sondern der meint das so.
Der zieht das auch durch.
Und der hätte das durchgezogen und vor dem habe ich natürlich schon Angst gehabt, dass ich dann noch länger in die Schule gehen muss als diese 4 Jahre Oberstufe. Und es ist dann mit Fügung dazugekommen, dass ich dann doch glücklicherweise in 4 Jahren Oberstufe die Matura gemacht habe und dadurch, dass
ich mit 17 und nicht mit 20.
Mit 17, genau, weil ich ein August geborenes Kind bin, war ich 17 und das war natürlich dann schon eine tolle Sache, auch wenn im Zeugnis der Reife, im Reifeprüfungszeugnis 5-mal nur genügend gestanden ist, aber es hat genügt.
Das Buch fängt ja mit einem Kapitel an, das zeigt auch ein bisschen die Dynamik. Sie beschreiben ja dann auch, wie hart die Erziehung teilweise ihres Vaters war. Also sie mussten schon als Kind ziemlich viel arbeiten dazu. Aber als quasi Junger, nachdem sie schon verschiedene andere Studien probiert haben, erklären sie plötzlich, sie wollen Medizin studieren. Und ihre ganze Familie denkt sich, so beschreiben sie es, wovon redet der? Was haben Sie damals gefühlt?
Es war so, dass ich auch während der Schulzeit, meine Familie hat eigentlich nicht sehr an mich geglaubt. Sie haben mich zwar gedrückt und sie haben mich zwar gepusht, aber es war schon sehr schwierig für mich, weil man gesagt hat, na, du wirst deine Nachprüfungen eh nicht schaffen. Und es war halt wenig Glaube an mich. Und nach der Matura war dann schon irgendwo der Druck da, besonders von meinen Schwägern und von meinen Schwestern, die gesagt haben, du musst irgendwas studieren, du musst Akademiker werden. Weil alle bis auf meine Mutter waren Akademiker. Mein Vater hat zwar auch den Doktor sekundär dann gemacht, neben seiner Tätigkeit in der Schule, aber es waren alle Akademiker. Und alle haben gesagt, du musst was studieren. Und wenn es nur ein kleines Betriebswirtschaftsstudium ist oder ein Jus-Studium, aber du musst was werden, du musst Akademiker sein. Und somit hat es dann begonnen, dass ich nach der Matura aufgrund der Voraussetzungen oder Tätigkeiten als Kapitän und vorher als Kassier bei der Transseeschifffahrt sehr interessiert war an Booten, habe ich begonnen, Schiffsbau zu studieren. Das war hier in Wien auf der Technischen Universität und ist der erste Abschnitt gemeinsam mit Maschinenbau. Und ich habe aber nach 3 Wochen erkannt, das ist viel zu schwer für mich, das schaffe ich nicht. Dann bin ich wieder zurück nach Oberösterreich. Dann hatte ich dort auch vielleicht eine meiner Sünde, so wie Sie es genannt haben, einen Unfall und bin im Krankenhaus gelegen viele Wochen und bin mehrfach operiert worden. Dann ist das mit dem Bein, wo der Unfall war, wieder ausgeheilt. Dann habe ich begonnen, Jus zu studieren in Salzburg. Da war ich überhaupt in keiner Vorlesung, sondern da haben wir nur gefeiert. Dann ist der Sommer gekommen, wo ich wieder Boot gefahren bin am Traunsee und mein Geld verdient habe. Dann kam ich das erste Mal in eine lange Beziehung und meine damalige Freundin hat in Wien Wirtschaft studiert. Und somit habe ich mir gedacht, vielleicht studiere ich auch Wirtschaft und bin nach Wien gegangen, Wirtschaft studieren und habe auch ein Semester Wirtschaft studiert, habe dort meine ersten Kurse gemacht und meine Scheine und Buchhaltung und Rechnungswesen. Das, was mir jetzt auch jetzt im späteren Leben dann viel genützt hat, dass ich schon ein bisschen eine Ahnung hatte von Buchhaltung und Rechnungswesen. Aber es war auch so, dass ich nicht gewusst habe, dass ich gewusst habe, das ist nichts, wo ich mein Leben lang verbringen will. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt sind 1,5 Jahre vergangen, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich zum Bundesheer gegangen und bin in Wien zum Bundesheer einberufen worden und war aufgrund meines Unfalles aber mit meinem Bein sehr gehandicapt und war bei der Garde im 14. Bezirk einberufen. Und die haben zu mir gesagt, was machen wir mit Ihnen? Sie können mit Ihrem Bein ja nicht marschieren, wir müssen Sie versetzen. Da haben Sie nichts verloren und ich wurde versetzt ins Heeresspital. Dadurch, dass meine Schwester Ärztin war, mein Schwager Arzt war, mein Cousin Arzt war, hatte ich ja ein bisschen so Einsicht, wie das ist mit den Ärzten und dass die eigentlich ein schönes Leben hatten damals, so in den 90er Jahren. Die haben nicht viel gearbeitet. Ja, tolle Autos, nicht allzu viel Arbeit, gutes Verdienst, schönes Leben, man macht sich die Hände nicht schmutzig. Und somit dieses Wissen von meiner Familie, der Ärzte und im Heeresspital arbeitend, wo man auch die jungen Ärzte sieht. Ich war dort als Wachsoldat eingesetzt, habe gesehen, die kommen spät und gehen früh und so. Aber dann war das einschneidendste Erlebnis, dass bei meiner Mutter Brustkrebs diagnostiziert wurde. Und diese Kombination dann aus diesen dreien Sachen und dass auch die kleinere Schwester meiner Freundin damals begonnen hatte, dann Medizin im Herbst Medizin zu studieren, waren das eigentlich für mich 4 Gründe, wo ich gesagt habe, jetzt probiere ich noch einmal Medizin und das interessiert mich wirklich. Und es war natürlich ein gewisses falsches Interesse, weil man halt mit 19 und mit 20 Jahren keine Ahnung von wirklicher Medizin hat. Und es war schon so, dass ich gesagt habe, ich will plastischer Chirurg werden. Aber halt vielmehr unter der Voraussetzung eines 20-Jährigen, dass du den ganzen Tag nur junge, schöne Frauen mit Brüsten operierst. Das war natürlich meine Idee dahinter, die mich auch bestärkt hat. Und das habe ich dann, während ich beim Bundesheer war, meiner Familie an einem schönen Sommersonntag erzählt. Und ja, die haben geglaubt, ich habe den Verstand verloren. Und mein Vater, der Patriarch, hat gesagt, naja, es bist bald 20 Jahre. ich kann dir nichts mehr verbieten, aber ich zahle dir das nicht. Mhm. Und ich halt in meiner Sturheit und habe gesagt, weißt du was, nimm dein blödes Geld und tu damit, was du willst. Ich zahle mir einfach das selber. Ich will nichts von dir, ich brauche nichts von dir. Und so ist es dann gekommen, dass ich aber liefern musste.
Aber das hat Ihnen offenbar auch den Antrieb gegeben.
Genau.
Also Sie
genau.
brauchen offenbar auch ein bisschen immer diesen Reiz, dass man Ihnen den Eindruck gibt, ich traue dir das nicht zu. Weil das war ja ein bisschen die Härte dessen, was
natürlich,
was
es war, ich musste vor meiner Familie und auch vor mir selber, musste ich liefern. Mhm. Und es war natürlich der größte Anspann, den ich überhaupt nur bekommen konnte, weil sonst hätte ich das ja sowieso auch nicht gemacht. Es war ja auch schwierig genug dann, so in der ersten Hälfte des Studiums da weiterzukommen und Fuß zu fassen. Und da gibt es ja dann auch eine Geschichte, dass sich das plötzlich gewendet hat und plötzlich von relativ kurzer Zeit, ja, es war wieder eine Frau, die das vollbracht hat.
In dem Fall war es, da ich das Buch ja gelesen habe, es zieht sich ja wie ein roter Faden, die Frauen, die auch ihren Weg ebnen oder nicht ebnen, aber in dem Fall hat sie den Weg sehr geebnet, Helga. Heißt sie?
Genau.
Die hat Ihnen beigebracht, wie man lernt.
Naja, ich muss dazu sagen, natürlich dadurch, dass meine schulische Karriere jetzt ja nicht besonders erfolgreich war und ich eigentlich nie groß gelernt habe, sondern die einzige Phase, wo ich intensiv gelernt habe, war von April bis Mai und dann im Sommer durch die Nachprüfungen, aber gelernt habe ich eigentlich die meiste Zeit nicht, hatte ich auch keine Ahnung von Lernen. Und habe einfach geglaubt, Lernen ist ja 2-3 Mal durchlesen und nebenbei ein bisschen Radfahren gehen und das am Abend noch einmal durchzulesen. Aber dieses Klassische, wie man lernt, dass man Sachen herausschreibt, dass man Sachen wiederholt, auswendig lernt und eben eine Struktur hineinbracht, das habe ich eigentlich nicht gekannt. Und das hat aber mir dann Helga beigebracht, dass ich eigentlich nie in meinem Leben gelernt hatte, sondern dass ich einfach Sachen durchgelesen habe. Und das hat sich auch wiedergespiegelt in der ersten Hälfte meines Studiums, sowohl in der Dauer und im Erfolg, als auch in den Noten, weil ich hatte nur genügend, fast nur genügend.
Und das hat sich aber dann schlagartig gedreht.
Und dann, wie Helga mir das Lernen beigebracht hat, ist dann wirklich der Düsenantrieb gezündet worden und es ging dann flott voran.
Was auch zeigt, und das sind ja kein Einzelfall, da gibt es auch international viele, dass man nie zu früh aufgeben soll, weder Eltern noch man selber, egal wie die schulische Entwicklung ist und auch der Anfang des Studiums, weil Ihnen ist dann der Knopf aufgegangen. Ich würde aber gern noch ein bisschen, bevor wir dann zum Medizin selbst kommen und Ihren diversen Frauengeschichten, weil das interessiert natürlich. Unsere Zuseher, ein bisschen zu den 90er Jahren kommen. Und ich habe Sie in der Einleitung gesagt, das war auch ein bisschen Sex, Drugs und dann später Operationen. 90er Jahre generell eine wildere Zeit und die ersten paar Jahre haben Sie auch wild, glaube ich, in Wien gelebt.
Es war sehr wild. Ich bin zuerst in Gmunden in die Schule gegangen und war dann mit einem kurzen Abstecher in einem anderen Benediktinerstift und bin dann nach Lambach gekommen, das wieder auch ein Benediktinerstift war, eine Privatschule in Oberösterreich, die 1990 damals viel Geld gekostet hat, 1700 Schilling war das Schulgeld im Monat, das war richtig viel Geld damals. Und das war eigentlich ein Sammelsurium an Schulkollegen, die sonst auch nirgends reüssiert haben. Und der Großteil von denen war älter, viel älter. Der Älteste, der mit mir in der 8. Klasse war, war 27. Andere waren 23, aber in der 8. Klasse zum Beispiel waren wir 14 Leute. Da hatten nur 2 keinen Führerschein. Alle anderen hatten Führerschein und kamen mit dem Auto. Und die waren natürlich alle viel weiterentwickelt als ich und hatten schon viel mehr Erfahrung mit Ausgehen, Alkohol, Feiern.
Frauen,
Drogen, alles halt. Mhm. Und ich als einer, der frisch gekommen ist, ich war tendenziell körperlich immer relativ klein und schmächtig, musste mich aber auch dort natürlich auf die Beine stellen, weil mich hat sonst keiner ernst genommen. Und darum war es halt natürlich so. Ich habe mit 15 zum Rauchen begonnen. Ich habe mit 15 das erste Mal Alkohol getrunken und musste natürlich auch liefern und Alkohol trinken, damit ich mitspielen konnte dort. Und das hat sich natürlich dann schon aufgespielt. Und dann kommst du irgendwie auch nicht aus diesem Schlamassel heraus. Und dadurch, dass ich halt eben mir immer nebenbei viel Geld verdient habe, weil ich zu Hause kein Geld bekommen habe, war das für mich nie ein Thema, dass ich nicht ausgehen konnte. Ich konnte mir immer alles leisten. Ich hatte es in den 90er Jahren für jemanden, der studiert, wahnsinnig viel Geld.
Weil Sie Lastwagen gefahren sind?
Ich bin Lastwagen gefahren, ich bin Boot gefahren, ich bin Tunnelbau gefahren, ich bin Boot
LKW gefahren. Und Sie beschreiben auch im Buch, Sie haben da als junger Student mehr verdient, als Ihr Vater der Lehrer war.
Ich habe um deutliches mehr verdient als mein Vater, der ein A-Beamter war und Doktor und Professor und stellvertretender Direktor einer Schule. Ich habe um deutlich mehr verdient als er. Mhm. Natürlich, er hatte, als Lehrer hast du ein Stundenpensum, von wo du 30 Stunden oder 25, 30 Stunden gibst. Meine damalige Arbeitszeit war auch schon um die 70, 80 Stunden. Also ich habe es natürlich nicht mit dem Stundenlohn gemacht, aber ich habe es mit der Intensität und dem Pensum gemacht. Und wenn du Lastwagenfahrer bist, dann ist es nur bedingt interessant, welcher Wochentag ist. Wenn kein LKW-Fahrverbot ist, dann musst du Kilometer machen, weil sonst verdienst du nichts. Du verdienst als Lastwagenfahrer, zumindest war es zu meiner Zeit so, du hast immer nur pro Kilometer verdient. Und darum musst du immer Kilometer machen. Und auch bei der Traunsee-Schifffahrt, wo ich eben 10 Jahre gearbeitet habe, hast du auch mit Stunden verdient. Und du hast halt in der Früh begonnen um 7:30 und ich habe immer gesagt, ich möchte so lang wie möglich am Abend bleiben und habe noch die Nachtfahrten gemacht und die Fahrten zum Feuerwerk und so, einfach um viele Stunden zu haben, um vor allen Dingen in den Sommermonaten bei der Schifffahrt so viele Stunden wie möglich zu haben und so viel wie möglich Geld zu verdienen, weil ich musste ja auch mein Studium damit zahlen, ich musste die Wohnung zahlen, ich habe ein Auto gehabt. Ich wollte ausgehen, ich wollte alles erleben.
Party machen.
Party machen, natürlich.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir über das weiter, was jetzt ganz viele interessieren wird, die diversen Frauen im Leben von Veit Moser, bevor wir dann auf die Medizin kommen, wo er ziemlich viel erreicht hat. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu meinem heutigen Interview mit Veit Moser, plastischer Chirurg, hat ein Buch geschrieben, Rebell mit dem Skalpell. Aber bevor wir auf das Skalpell und die Operationen, die diversen Operationen zu sprechen kommen, kommen wir auf Ihre Frauengeschichten zu sprechen, weil die natürlich auch ein wichtiger Teil Ihres Buches sind. Jetzt sind Sie unverheiratet, ich sage das dazu, das ist jetzt auch nicht, Sie haben verschiedene Partnerschaften gehabt und Sie gehen da teilweise sehr, sehr charmant mit Ihren Ex-Freundinnen um und sehr hart mit sich selber ins Gericht. Bevor ich zu den einzelnen Damen komme, warum gehen Sie denn plötzlich so hart mit sich selbst ins Gericht?
Ich gehe nicht plötzlich mit mir hart selber ins Gericht.
Waren Sie das immer schon?
Das war ich immer schon. Also okay. Ich wurde einfach so erzogen, dass man prinzipiell nicht den Fehler bei wem anderen sucht, sondern den Fehler bei sich selber sucht. Und ich sehe keinen Fehler, den irgendwer groß gemacht hat, damit ich einen Nachteil hatte, sondern alles, was nicht zu meinem Vorteil verlaufen ist nicht zu dem Vorteil verlaufen, weil ich es verbockt habe. Und man muss ja schon selbst reflektieren, um aus den Fehlern zu lernen. Und wenn man das nicht macht, dann wird man dieselben Fehler immer wieder machen und dann kommst du auch nicht weiter im Leben. Mhm. Und das war etwas, was uns halt von mir in der Kindheit immer schon gesagt wurde, hör zu, das musst du machen und du bist selber verantwortlich. Und ich kann mich so erinnern, wir hatten mit unserer Landwirtschaft, mussten wir im Sommer oft oder eigentlich dauernd zu Hause arbeiten. Und der Vater hat uns oft dann um 5 in der Früh aufgeweckt und gesagt, so, wir gehen. Und entweder musste man Obst ernten oder wir sind in den Wald gegangen und haben halt, wir haben relativ viel Grund gehabt und musste halt zum Beispiel die jung aufgeforsteten Bäume ausschneiden. Und die Erwachsenen hatten da so große Sensenblätter, die so einen Dreiviertelmeter lang waren. Und ich als damals 10, 12, 13-Jähriger, der natürlich nicht die Kraft hatte wie ein Erwachsener, hatte eine Kindersense, die war halt nur 40 cm lang. Und diese Sensen, die sind ja rasierklingenscharf, damit du dort dieses Gestrüpp und die Dornen und so ausmähen kannst. Und mein Vater hat immer gesagt, du, pass auf, schneide ich ja nicht mit dieser blöden Sense, weil die ist messerscharf. Wenn du die schneidest, kriegst du auch noch eine Ohrfeige. Pass auf. Und es war so, dass man sich, die musste man dann ja auch immer wetzen mit dem Messer, da haben sich immer wieder unsere Saisonarbeiter da einmal hineingeschnitten und haben geblutet natürlich. Aber es war völlig klar, du, pass auf, du bist dafür verantwortlich, dass du dir nicht wehtust. Und das war völlig klar.
Und das haben Sie ins Beziehungsleben übersetzt?
Das habe ich, glaube ich, in mein ganzes Leben übersetzt. Und auch aber diese Beziehungen, ich glaube, das Buch ist 100% authentisch, wie mein Leben war und wie ich bin. Und dazu gehört halt auch scheinbar dieses Leben, sich nie gebunden zu haben, nie geheiratet zu haben, keine Kinder in die Welt gesetzt zu haben und auch eine endend wollende Ausdauer zu haben, was Beziehungen betrifft. Das muss ich schon selber vor meiner Türe kehren.
Sie haben aber gleichzeitig eine Partnerin, die ist Ihnen geblieben bis heute, wenn zwar auch nicht im romantischen Sinn, dann im geschäftlichen Sinn. Das ist Shirin Milani, mit der Sie ja gemeinsam das Mosa Milani haben. Sie waren nach dem Studium mit ihr zusammen, Sie waren beide junge Ärzte und haben dann eine Partnerschaft daraus gemacht. Also in irgendeiner Form sind Sie ja doch beziehungsfähig.
Ja, ich glaube, wenn man 5,5 Jahre, so wie es mit Frau Dr. Milani war, gemeinsam zusammen war, wir die wichtigsten Punkte unserer Ausbildung, unseres Werdeganges gemeinsam erlebt haben. Wir sind wahnsinnig viel in der Welt herumgereist und haben uns überall im Kontinent Operationstechniken von berühmten Ärzten angesehen und haben einen Grundstein gebaut für unsere Zukunft, in der Annahme natürlich, dass wir nicht nur persönlich zusammenbleiben, sondern auch beruflich zusammenbleiben. Aber aus wahrscheinlich diversen Gründen, die bei mir wiederzufinden sind, ist es nicht dazu gekommen. Aber was geblieben ist, ist diese wahnsinnige Wertschätzung des anderen gegenüber, dieses Vertrauen, dieses unendliche Vertrauen, das man hat in seinen Geschäftspartner, aber auch diese profunde Freundschaft, die wir aufgebaut haben, die ist unzerrüttelbar und die besteht jetzt seit 20 Jahren und das geht so weit, dass ich Taufpartner bin von einem Kind und dass wir gemeinsam Urlaube besuchen und bestreiten und dass wir einfach durch dick und dünn gehen und dass sich da nichts mehr trennen wird, weil man kennt sich so gut, man vertraut sich so sehr, man hat einfach das Gefühl, und das ist auch die Realität, dass sich der Partner immer für dich einsetzen wird und das mit allem, was er hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was auch das Resultat war dieser langen Beziehung. Wenn wir uns jetzt anschauen oder wenn ich mir anschaue, wie viele plastischen Chirurgen in den letzten 15, 20 Jahren in Österreich, Wien auch versucht haben, so eine Geschäftspartnerschaft einzugehen, dann hat es alle zerrissen. Und den Grund darin sehe ich, dass es uns nicht zerrissen hat, ist, dass wir einfach 5 Jahre gemeinsam unser Leben verbracht haben und dieses hohe Vertrauen und diese hohe Wertschätzung gegeneinander haben, die auch natürlich ihr Partner mir gegenüber haben muss und der ja auch ein guter Freund von mir ist, dass das der Grund dafür ist.
Und dann kamen, ich komme da noch zu anderen, aber dann kamen natürlich die prominenten Frauen. Da war zum Beispiel Bettina Assinger. Das hat jetzt auch ein bisschen für manche ihr Image geprägt. Wie war denn das?
Ja, die Bettina hatte ich kennengelernt zufällig, ich glaube es war 2014, beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Und den Armin Assinger habe ich schon gekannt, weil dadurch, dass ich ja seit 2008 eine Ordination in Kärnten betreibe und immer wieder im Flugzeug gesessen bin nach Klagenfurt, habe ich den Armin Assinger zweimal im Rahmen dieser Flugreisen da kennengelernt, in der Lounge oder im Flieger. Und irgendwie durch Zufall sitzen wir da am Samstagnachmittag in Kitzbühel und ich sitze da auf dem Tisch, wo ich eingeladen worden bin und dann setzt sich da die Frau Assinger her. Und man stellt sich vor und ja, das war das erste Mal, die Frau live gesehen zu haben. Die war eine richtige Erscheinung und die hat eine Ausstrahlungskraft und wir haben halt da uns den ganzen Nachmittag gut unterhalten und am Abend war dann diese Race Night und Damen ist hergekommen und hat gesagt, du Doktor, weil der immer sagt, du Doktor, passt auf meine Frau auf, ich habe da was, ich hab zum, was zum Arbeiten. Naja, und so hatten wir uns den ganzen Abend eigentlich wirklich gut unterhalten und wir haben uns dann verabschiedet irgendwann in der Nacht, wo ich gesagt habe, du, wenn sich in deiner Lebenssituation mal irgendwas ändern sollte, dann gibt es mir halt Bescheid. Aber das, und sie hat gesagt, ja, sicher wird sich in meiner Lebenssituation was ändern. Ich bin seit 23 Jahren da in Kärnten im Geiltal verheiratet mit dem Armin, bei mir ändert sich nichts. Naja, aber 4 Monate später waren sie geschieden. Und dann hat halt das eine das andere ergeben.
Und dann waren sie auch ein paar Jahre zusammen, das ist dann gescheitert?
Wir waren 3,5 Jahre zusammen, ja. Und ja, leider ist das auch gescheitert. Aber es waren 3,5 tolle Jahre, wo ich keine Sekunde missen möchte.
Und dann kam eine andere prominente Frau, also ich hoffe, ich bringe jetzt die Zeitabläufe nicht durcheinander, aber ich glaube, die kam danach.
Ja, die kam ungefähr 1,5 Jahre später.
Diana Lange-Swarovski.
Genau, Diana Lange-Swarovski, die ich lustigerweise kennengelernt habe in einem Hotel, wo ich damals mit der Bediener und mit Freunden auf Urlaub war. Und, aber das war ein 3 Minuten miteinander reden und dann war ein Interview mit dem Tom Walleck im Frühstücksradio und da war die Diana. Und irgendwie hat sie so empathisch und so bodenständig von sich erzählt, dass ich dann ihr eine Nachricht geschrieben habe auf Instagram und so hat sich dann auch eine Kommunikation aufgebaut und ja. Und kurze Zeit später, ein paar Monate später, hatte ich dann Diana Lange-Swarovski als Freundin. Was auch wieder ungefähr 3 Jahre gedauert hat. Also so,
ist das so ein...
Die letzten Beziehungen ist die Zeit kürzer geworden und ist eher von 5, 6 Jahren auf 3 oder 2,5 Jahre heruntergeschrumpft. Möglicherweise meinem Lebensalter geschuldet.
Sie sind jetzt also 50, ja. Muss man auch dazu sagen. Was war Ihre längste Beziehung?
5,5 Jahre.
Mit Shiri Milani. Kommen wir jetzt zurück zur Medizin, das ja einen großen Teil auch des Buches ausmacht und Ihres Lebens ausmacht. Sie haben schon beschrieben, als Junge wollten Sie junge, schöne Frauen und Brüste operieren. Irgendwann später war das nicht alles offenbar, was Sie wollten.
Ich glaube,
als 20-Jähriger
es war das Klischee, oder? Das ja. Klischee, plastischer Chirurg damals in den 90er Jahren, wo plötzlich viel mehr möglich war, war das klassische Klischee der plastischen Chirurgie. Und natürlich hat mir das als junger Mann gefallen. Aber ich bin relativ schnell dann drauf
damals
gekommen.
Damals war auch die Zeit von Baywatch mit diesen
ja,
extremen...
Ja, genau, natürlich. Ja. Also von Amerika ist die Welle herübergekommen, genau. Dass plastische Chirurgie zunehmend salonfähig geworden ist. Es war dann sicherlich auch in Österreich ein großes Verdienst vom Arthur Worsig, der so dann ein bisschen später war das aber dann, der dann gegen Ende der 90er Jahre auf diesen Zug sehr stark aufgesprungen ist und der mich aber auch sehr geprägt hat, der mir viel beigebracht hat und mit dem ich auch viel gemeinsam jahrelang operiert habe, weil er ein großartiger Lehrer und plastischer Chirurg und Arzt ist. Aber das war natürlich damals noch kein Thema. Aber ich habe dann so ab 1997 dann schon immer das Ziel verfolgt, ich will plastischer Chirurg werden. Und wurde dann sehr schnell mit der Realität konfrontiert, dass plastische Chirurgie eben nicht Brustvergrößerungen sind, sondern habe damals noch, das war noch im alten AKH unter Professor Milesi, kam ich dorthin als Student im dritten Jahr, der keine Ahnung hatte natürlich von irgendwas, und komme dorthin und sehe diese Operationsprogramme, das war damals auch noch händisch geschrieben in Büchern und sehe dort nur Operationen an Nerven, Operationen an der Hand und irgendwo Krebsoperationen. Und ich frage dann so her, und wo sind da die Schönheitsoperationen? Und die schauen mich alle so an mit großen Augen und sagen, ja, wie ich denn das meine? Ich sage, ja, klassische Chirurgie, wo werden denn da die Brustvergrößerungen gemacht? Und die sagen so, haben Sie zu viel Drogen genommen? Das gibt's hier nicht. Und ich habe gesagt, wie, das gibt's nicht? Ist ja plastische Chirurgie, ja, aber das haben wir nicht. Naja, und somit habe ich gesehen, aha, die machen ja ganz was anderes. Und da habe ich erst gesehen, dass dieser fünfte Teil der plastischen Chirurgie, nämlich die Schönheitschirurgie, ja auf einer Universitätsklinik nicht existent war, sondern dass halt die wirklich die anderen 4 Kerngebiete, die Handchirurgie, die Verbrennung
und so weiter.
Das wollte
ich gerade sagen, das muss man den Leuten vielleicht erklären, weil sehr viele haben natürlich so das Image, plastischer Chirurg ist gleich Schönheitsdoc und der macht nichts anderes als früher Brustvergrößerungen, jetzt keine Ahnung, Fettabsaugen, Faceliftings. Ja. Aber es ist halt diese rekonstruktive Chirurgie.
Genau. Die also die plastische Chirurgie kann man sich vorstellen, das sind 5 Säulen. Die kleinste Säule ist eben das, was aber im Volksmund oder in der Meinung das Größte ist, die Schönheitschirurgie. Das ist aber in Wirklichkeit der kleinste Anteil, zumindest in einem Spitalsetting. Und dann gibt es die 4 anderen Säulen. Eine Säule davon ist die periphere Nervenchirurgie. Also wir reden jetzt nicht von Tumoren im Kopf oder Tumoren im Rückenmark, aber alle Nerven, die außerhalb des Rückenmarks oder des Kopfes liegen, werden traditionsgemäß in Wien eben durch Professor Milesi von plastischen Chirurgen operiert und behandelt. Mhm. Es gibt auch andere Disziplinen, die das machen, im kleineren, aber so diese großen, schweren Sachen sind eigentlich hauptsächlich von plastischen Chirurgen betreut. Das zweite ist die Handchirurgie. An der Hand sind ja 27 Knochen, allein von den Fingern bis zum Handgelenk, 9 Beugesehnen, Strecksehnen, das ist alles auf ganz, ganz engem Raum beisammen. Und da gibt es spezielle Pathologien, Formen der Entzündung, Autoimmunerkrankungen, Rheuma, Bindegewebserkrankungen, dass man eben hier auch eine eigene Spezialisierung machen kann. Aber eben auch die Handchirurgie ist dominant in plastisch-chirurgischer Hand, aber auch in unfallchirurgischer und orthopädischer Hand. Dann gibt es die rekonstruktive Chirurgie nach Unfällen oder auch nach Krebserkrankungen, sei das jetzt eine Brustrekonstruktion nach einer Brustkrebserkrankung oder natürlich viel Unfälle, dass man im Rahmen einer Einquetschung, zum Beispiel bei einem Autounfall, das Gewebe abstirbt und dass dann die Extremität vor der Amputation ist, kann man auch durch Gewebetransfer, indem man zum Beispiel Gewebe vom Rücken auf das Bein verpflanzt, diese Extremität retten oder auch Sehnenverpflanzungen.
Einfach das sind aber auch Sachen, bevor wir dann nochmal in eine Werbepause schalten und dann genauer über das reden, worauf Sie sich auch spezialisiert haben. Das sind all die Sachen, die Sie auch machen.
Genau. Ich leite in dem Unfallkrankenhaus die Wiederherstellungschirurgie und die Nervenchirurgie und das sind eben der Teilbereich, den ich am meisten mache. Und der Teilbereich, der uns noch fehlt, ist die Verbrennungschirurgie. Also nicht jetzt eine kleine Kontaktverbrennung beim Ofen, sondern eben große Verbrennungen, Verbrühungen bei Kindern, chemische Verbrennungen mit Säuren, Verbrennungen mit Inhalationstraumen, beim Wohnungsbrand, Verbrennungen der Genitale. Also alle extremen Formen der Therapie von Verbrennungen. Die gehört auch noch in die plastische Chirurgie hinein.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann erklären wir oder lösen im dritten Teil auf, warum ich ihn eben am Anfang Prodigal Son genannt habe, worauf er sich spezialisiert hat und warum er sogar internationale Patienten hat. Darüber reden wir gleich nach der Werbepause.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu meinem heutigen Interview mit Veit Moser, der über sein neues Buch redet, Der Rebell mit dem Skalpell, aber natürlich auch über seine große Leidenschaft, in dem Fall nicht mehr die Jugendsünden, sondern sein heutiges Leben als Arzt. Und was manche wissen, aber sehr viele wahrscheinlich nicht, ist, dass Sie ja jetzt eigentlich auch ein wirklich sehr, sehr anerkannter Nervenchirurg sind und spezielle quasi auch handchirurgische Methoden mit einem Radiologen gemeinsam entwickelt haben, wo Sie sogar internationale Patienten haben, die Sie operieren. Vielleicht erklären Sie das mit dem...
Also die periphere Nervenchirurgie, die ist eben ein spezielles Thema, sehr viele Kranien und sehr viel theoretisches und praktisches Erfahrungswissen hat und wo man immer versucht...
Was aber immer mehr Menschen betrifft mit dem Körper.
Ja, Nerven sind sehr schnell beeinträchtigt und wir wissen das, oder wenn wir länger die Beine übereinander kreuzen, schlaft uns der Fuß ein, oder wenn wir unseren Partner im Arm liegen haben, schlaft uns die Hand ein. Das ist ja schon durchaus nach 5 oder 10 Minuten der Fall, weil eben Nerven, wenn sie schlecht durchblutet sind, mit Reizen reagieren. Und dieser Reiz kann sein ein Missempfinden, ein Kribbeln, ein Eingeschlafen oder auch ein Schmerzsyndrom. Und es gibt halt viele dann pathologische Engpass-Syndrome, sei das jetzt zum Beispiel das Karpaltunnel-Syndrom, das sehr häufig ist, das wirklich viele Menschen haben, sehr viele Diabetiker, Zuckerkranke darunter leiden, wo der Nerv hier am Handgelenk eingeengt ist und besonders, oder gerade am Anfang in der Nacht, mit Problemen reagiert, dass einem die Hand einschlaft, dass man aufwacht, weil die Hand so weh tut und elektrisch ist. Und dann muss man diesen Nerven aus seiner Einengung befreien. Aber ein Nerv ist ein sehr reizbares Gewebe und wenn dieser Nerv dann durch eine Operation oder durch eine individuelle Narben, überschießende Narbenbildung zu stark vernarbt, hat man genau das Gegenteil erreicht, nämlich der Nerv bietet nachher mehr Probleme, als das er vorher hat und macht mehr Schmerzen. Und jetzt versucht man immer so wenig wie möglich an dem Nerven selber zu machen, sondern nur den Nerv zu befreien und ihn gar nicht anzugreifen und eben kein Trauma am Nerven zu setzen, dass wir nicht zu dieser Vernarbung kommen. Und das hat sich in den letzten Jahren besonders weiterentwickelt, weil eine Untersuchungsform, nämlich die Ultraschalluntersuchung, durch technische Weiterentwicklung besonders einen großen Fortschritt erfahren hat. Und durch die Entwicklung von sehr hochauflösenden Ultraschallköpfen kann man jetzt sehr kleine Gewebe schon im Ultraschall darstellen, was bis vor 10, 12, 13 Jahren überhaupt kein Thema war. Und mittlerweile können wir mit diesen hochauflösenden Ultraschallgeräten kleinste Nerven bis zu einem Millimeter darstellen. Und es gibt auch kein anderes
Vorteil ist.
Das ein wahnsinnig großer Vorteil ist und was auch nie vorher der Fall war. Mhm. Du kannst weder mit einem Röntgenbild noch mit einer Computertomographie noch mit einer Magnetresonanztomographie diese kleinen Strukturen darstellen. Und das hat dazu geführt, dass man die jetzt darstellen kann, dass man sowohl sie visualisieren kann, aber dass man auch die Therapie ein bisschen ändern konnte und sich diesen hochauflösenden Ultraschall zu Hilfe nimmt, dass man ohne jetzt klassisch mit einem Messer zu schneiden, sondern zum Beispiel nur mit einem schneidenden Draht, ohne die Haut aufzuschneiden, diesen Nerven exakt auf einem Millimeter, so exakt bis, dass du kaum im Messer sein kannst, diesen Nerven befreien, ohne das umgebende Gewebe, das eben sehr stark auch mit kleinen Gefühlsnerven versehen ist, zu berühren und dadurch dieses Risiko, dass diese Nerven vernarben und dass auch die Rehabilitationszeit eine längere ist. Wenn man einen großen Schnitt hat, ist die Rehabilitationszeit länger, als wenn man nur ein kleines Loch durch die Haut hat mit 1,8 mm. Und da haben wir eine besondere Technik, die wir auf diese Art und Weise mit diesem Ultraschall und diesem schneidenden Draht die einzigen sind, in Europa machen und haben damit sehr große Erfolge, weil einfach der OP-Erfolg statistisch gesehen ein besserer ist und vor allen Dingen die Rehabilitationszeit ungefähr ein Drittel ist.
Das ist natürlich ein erheblicher Unterschied.
Das ist der große Vorteil.
Da fahren Sie auch auf internationale Kongresse, auch das beschreiben Sie in Ihrem Buch. Sie selber, wenn Sie jetzt in der Retrospektive schauen, wie erklären Sie sich selbst, dass Sie von diesem schwierigen Schüler, ich sage jetzt nicht mehr Sünde, auch wenn wir in Österreich leben, wo man gern die Geschichte des Sünders hat, der dann geläutert ist, aber generell von diesem schwierigen Kind oder Jugendlichen, dem Studenten, der eine Zeit lang lieber Party gemacht hat, es doch so weit geschafft hat. War es die Härte der Erziehung oder war es wirklich dieser Antrieb, der sie vielleicht bis heute begleitet? Ich zeige es jetzt allen. Jeder, der mich anzweifelt, dem zeige ich es.
Ich glaube, letztendlich ist es eine Kombination aus vielem gewesen. Es war sicherlich ein Teil diese harte Erziehung in meinem Elternhaus. Eine Erziehung, die man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen kann, weil heutzutage muss alles liberal sein und es darf nicht laut sein und man darf die Kinder ja, habe ich den Eindruck, zu gar nichts mehr zwingen und die Kinder sollen tun und lassen, was sie wollen und wenn sie keine Lust haben, na, dann sollen sie es halt nicht machen. Das war einfach kein Thema. Es war klar, dass wenn unser Vater was gesagt hat, dann war das in Stein gemeißelt und es hätte sich keiner getraut, irgendwas dagegen zu sagen. Der Familienpatriarch hat entschieden und so war das auch dann. Und da war auch meine Mutter so, die da immer letztendlich das akzeptieren musste. Der Vater ist einkaufen gegangen und das hat die Mutter dann gekocht, was der Vater gekauft hat. Aber es wurde mir schon auch gezeigt, natürlich in meinem Elternhaus, dass mein Vater, der als kleiner Volksschullehrer begonnen hat, dann Hauptschullehrer geworden ist, der dann auch nebenbei, obwohl Landwirtschaft und er die ganze Zeit nur gearbeitet hat, obwohl mein Vater zum Beispiel nicht gläubig war, war der sicher dreimal in der Woche in der Kirche. Aber nicht, weil er gläubig in die Kirche gegangen ist, sondern weil er halt in der Kirche die Orgel gespielt hat als Musiker. Und er hat in Gmunden die Sonntagsmesse gespielt, er hat in Gmunden fast jede Hochzeit gespielt, er hat jede Taufe gespielt und hat das Begräbnis gespielt. Und hat sich dadurch einen Haufen Geld verdient und hat auch dadurch diese Entwicklung von unserem kleinen oder schlecht beisammen gewesenen Bergbauernhof, der am Anfang eine Bruchbude war, wie das die Eltern übernommen haben, wo ein einziger Wasserhahn war mit kaltem Wasser, zu einem tollen Haus ermöglicht hat. Mhm. Und das ist natürlich schon was ich auch immer von zu Hause gesehen habe, dass wenn man was will und wenn man anpackt und wenn man in die Hände spuckt und wenn man das durchzieht, dass dann am Ende des Tages ein Erfolg herausschaut. Aber natürlich, das, was klar war, das geht nicht mit irgendwie Halbzeit oder Teilzeit oder auf Urlaub fahren. Ich war mit meinen Eltern ein einziges Mal auf Urlaub in meiner ganzen Kindheit und Jugend. Wir haben einen Tagesablauf gehabt, ab meinem wahrscheinlich 10., 12. Lebensjahr. Der hat um 5 in der Früh begonnen und hat um 8 am Abend aufgehört. Und ja, mein Vater hat sich dann, wie er ein bisschen älter war, mit 60, hat er sich dann einmal eine halbe Stunde geworden. Ein bisschen hingelegt. Wir haben dann ein bisschen, dadurch, dass die Bäume gewachsen sind und aufgeforstet worden sind, war weniger zum Arbeiten. Und mein Vater ist natürlich auch milder geworden. Und dadurch ist das einfacher geworden. Aber das wurde mir schon vorgezeigt, zunächst von zu Hause. Und es hat auch bei mir selber gefruchtet, weil ich eben gesagt habe, ich zahle mir mein Studium selber. Ich hatte eben schon damals genug Geld, um mir das Studium am Anfang selber zahlen zu können. Ich musste dann während dem Studium mir das Geld verdienen, damit ich es mir weiter zahlen kann. Und das war natürlich schon eine tolle Erfahrung, auch zu sehen, wenn man ordentlich anpackt, wenn man buddelt, dann kriegt man alles. Und das ist auch das, was ich versucht habe, in dem Buch letztendlich herauszubringen. Natürlich geht das Buch um mich, aber das, was für mich das Wichtige war im Buch, ist, dass es, wenn jemand was erreichen will, er eigentlich nahezu alles erreichen kann. Nur dazu bist du selber verantwortlich dazu. Und natürlich braucht man im Leben hin und wieder Glück. Das ist schon klar, dass einem das nicht abhanden kommen darf. Aber es passiert nicht von selber, außer man gewinnt im Lotto. Und das ist natürlich, mit dem kann man nicht...
Die statistische Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering.
Ich sehe es auch ein bisschen, oder ich sehe es relativ kritisch, wie heutzutage die Gesellschaft sich entwickelt hat. Weil Work-Life-Balance und 50-, 60-, 70-prozentige Anstellungen und man arbeitet 4 Tage oder 3 bis 4 Tage in der Woche und nach 30 Stunden ist die Woche vorbei. Das sehe ich als großes Problem. Mhm. Und ich sehe es auch als Problem in der Medizin, weil natürlich das, was wir gemacht haben.
Aber das kriegen Sie jetzt auch mit in der Medizin, also zum Beispiel im Krankenhaus.
Ich sehe es als Problem, dass 2003 die EU dieses Arbeitszeitgesetz erlassen hat, wo man gesagt hat, man darf nicht mehr als 48 Stunden in der Woche arbeiten. Das sehe ich als großes Problem. Mhm. Weil du kannst gewisse Sachen, natürlich, die Theorie kannst du in einem Buch lernen, aber du kannst als Chirurg nicht lernen, wie etwas aussieht in einem Buch. Das musst du sehen, das musst du fühlen, das musst du mit all deinen Sinnen wahrnehmen. Du musst den Patienten dazu sehen, ein 20-jähriger Gesunder mit einer Entzündung in der Hohlhand schaut anders aus wie ein 80-jähriger. Das ist alles, was du sehen musst. Mhm. Und das kannst du nicht sehen, wenn du in der Work-Life-Balance zu Hause sitzt. Und man kann so davon ausgehen, um ein richtig erfahrener Chirurg zu werden, sagt man, muss man ungefähr 15.000 Operationen erlebt haben. Wenn ich mir anschaue, wie viele junge Kollegen von mir im Jahr nicht mehr wie 200 Operationen machen, dann kann man sich ja ausrechnen, wann der erfahren ist. Aber da geht er nämlich schon wieder in Pension. Mhm. Und das macht mir schon ein bisschen Sorge, dass viele von den jungen Kollegen, auch wenn sie gerne mehr arbeiten wollen würden, rechtlich gesehen das nicht dürfen. Viele wollen es auch nicht machen, aber da macht es mir schon ein bisschen Sorge, dass ich möglicherweise mich von denen behandeln lassen muss, wenn ich selber nicht mehr weiter kann oder wenn auch meine Generation ausstirbt. Unsere Generation war das andere Extrem. Wir hatten selten Wochen unter 70 Stunden, die meisten Wochen waren 100 Stunden. Mhm. Natürlich hast du nicht 100 Stunden durchgearbeitet, du hast 100 Stunden im Spital verbracht und dort Nachtdienste geschoben und hast gesehen, aufgenommen, du hast das Wissen eingesaugt. Und das war letztendlich sicherlich ganz wichtig dafür, dass wir so viel Erfahrung sammeln konnten und die jetzt auch zurückgeben können an unsere Patienten.
Wir kommen schon zum Abschluss. Ihr Vater und Ihre Mutter lebt ja noch, hat ja ihren Aufstieg und ihre Karriere noch miterlebt. Was hat er Ihnen denn dann gesagt, wie er gesehen hat, hey, der hat es ja wirklich geschafft?
Also es war ja so der Punkt, wo es dann gut gegangen ist, war ja so 1998. Eben mit Helga kam die Phase, wo ich erfolgreich und wirklich ökonomisch gelernt habe. Mhm. Und ab dann habe ich ja das, was ich vorher zu langsam war im Studium, wieder aufgeholt und war ja dann nach 12 Semester fertig. Mhm. Und das war ja schon das Erste, wo die Eltern gesagt haben und vor allen Dingen mein Vater, Das hat er ja jetzt nie geglaubt. Und auch dann, dass ich gesagt habe, ich will plastischer Chirurg werden. Und dann bin ich ja zuerst nach Oberösterreich gegangen zum Turnus. Dann bin ich nach Wien, dann bin ich wieder in ein nächstes Spital. Dann bin ich nach Deutschland gegangen.
Also Sie ich waren bin dann ja, auch in Zürich.
Ja, also dann bin ich in die Schweiz auch noch gegangen. Aber dass ich halt auch wieder alles gemacht habe, was möglich war und mir das auch selber organisiert habe. Und da hat er dann, da war ja mein Vater dann noch ziemlich gut beisammen. Es ist ja dann erst 2011 losgegangen mit seinen Schlaganfällen, wo er dann abgebaut hat. Aber da hat er dann schon sehr oft gesagt, du, ich hätte mir nie gedacht, dass es dir mal was wird. Weil so wie du in deiner Zeit warst zwischen 15 und 21, wir haben wirklich alle Sorge gehabt, dass es dir ein Gauner wird und ein Krimineller wird. Und ja, ich muss wahrscheinlich sagen, hätte ich nicht dieses doch wohlbehütete Elternhaus gehabt und meine Mutter, die immer für mich da war, aber auch diese Strenge meines Vaters, der mich nicht ausgelassen hat aus dieser Phalanx. Wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre ich nicht sicher, ob ich nicht irgendwo anders gelandet wäre und ob diese Prophezeiung meines Vaters nicht sogar wahr geworden wäre.
Die ist nicht wahr geworden. Verraten Sie mir noch zum Ende, was Sie bereuen.
Puh,
50 ist so ein Lebensalter, wo viele sich noch einmal überlegen, was könnte ich anders machen, was hätte ich anders machen sollen?
Ich hätte wahnsinnig gerne während meinem Studium Auslandssemester gemacht und hätte gern ein Jahr in Italien oder ein Jahr in Spanien studiert.
Zwei Sprachen, die Sie jetzt lernen.
Zwei Sprachen, die ich jetzt in den letzten Jahren mühsam gelernt habe, aber man lernt halt mit 45 anders als mit 21. Das hätte ich sehr gern gemacht. Aber dazu war einfach das finanzielle Fundament nicht da. Das konnte ich mir nicht leisten. Und wahrscheinlich würde ich noch einmal das, was ich begonnen habe, nämlich meine medizinische Habilitation mit meinem Professortitel, hätte ich ein Jahr noch investieren müssen, um mehr experimentelle Arbeit zu machen im Labor und experimentelle wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen, damit ich das hätte machen können. Das hätte ich wahrscheinlich in meinem Leben anders gemacht, aber sonst nichts.
Und wenn man das sagen kann, ist das toll. Und ganz zum Schluss noch, was ist Ihr nächstes Projekt?
Mein nächstes Projekt ist eigentlich, dass ich meinen Lebensrhythmus noch ein paar Jahre so halten kann und meine Arbeitsintensität innerhalb, sage ich einmal, der nächsten 10 bis 15 Jahre kontinuierlich so herunterfahren kann, dass ich das auch mit meiner inneren Unruhe, mit meinem Trieb irgendwie vereinbaren kann und dann hoffentlich irgendwann in 15 Jahren eine erholsame Rente erleben werde.
Danke, Veit Moser, für dieses spannende Interview.
Danke sehr für die Einladung.
Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.